Lehrer, die Absicht habe ich nie gehabt. Ne? Das wollte ich nie machen. Ne?
Ja.
Ich wollte nur Gitarre lernen und dann wieder spielen halt. Aber Glas halt.
Rock the Pod. Der Rock the Dog Music Podcast.
Herzlich willkommen bei Rock the Pod Episode Nummer 2. Du bist hier im Music Podcast von Rock the Dog gelandet. Wir sind eine Band aus Graz und wir machen hier im Podcast das, was wir am liebsten tun, nämlich über Musik sprechen. Mein Name ist Stefan und ich darf dich heute durch diese Episode begleiten. Ja, und heute haben wir ein Stück steirische Musikgeschichte, Rockmusikgeschichte zu Gast bei uns im Studio. Er war Gitarrist von Magic 69, daraus ist später Magic hervorgegangen, die ja in ganz Österreich ziemlich bekannt waren. Er hat im Vorprogramm von Joe Zawinul gespielt. Er hat mit den ganzen großen österreichischen Namen der 70er und 80er Jahre gespielt. Opus, SDS, ERV etc. und so weiter und so fort. Und er war der Erste, der am altehrwürdigen steiermärkischen Johann Josef Fuchs Konservatorium E-Gitarre unterrichtet hat. Ja, und das war damals ein ziemlicher Skandal, wie er uns noch erzählen wird. Ich freue mich, dass er heute hier zu Gast ist. Danke und herzlich willkommen, Gerhard Fuchs.
Okay. Sag ich auch, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Gerhard, so ein reiches, umfassendes musikalisches Leben, das über so viele Jahrzehnte gegangen ist und nach wie vor andauert, das muss ja irgendwann einmal irgendwo begonnen haben. Wie und wo und wann bist du eigentlich zur Musik gekommen?
Ja, zur Musik bin ich schon als Kleinkind eigentlich schon. Meine Eltern haben nur einen Radio gehabt, einen sogenannten Volksempfänger noch, das ist schwarze Kastel mit einem Lautsprecher drinnen. Und da war ich als Kleinkind praktisch den ganzen Tag ist der Radio gelaufen. Fernsehen hat es ganz gegeben noch, nicht? Und so bin ich zur Musik eigentlich gekommen. Nicht? Und da hat es nur zwei Sender gegeben. Graz Dobel hat es da gegeben, einen Sender. Und dann noch einen steirischen. Und da ist noch gespielt worden von AIDA, den diesen Triumphmarsch, das hat mich so fasziniert.
Ah, ja. Mhm.
Da bin ich immer gerannt, kann mich erinnern, wenn ich das gehört habe im Radio, bin ich schon in die Küche gerannt. Das hat mich fasziniert einfach. Und unter anderem, und da war auch das sogenannte ein Filmmusikstück von Edin Sell, hat er geheißen, das Warschauer Konzert. Mhm. Das war ein Klavierkonzert mit Orchester. Das hat mich fasziniert. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das fasziniert mich heute genauso noch. Das Warschauer Konzert hat das geheißen, ja. Und das war meine erste Schallplatte, ja, später. Die war später, da war ich schon so 12, 13 Jahre. Da haben wir extra diese Schallplatte bestellt in einem Musikgeschäft und haben mir das Warschauer Konzert gekauft, ja.
Von welchem Zeitraum reden wir da? Von den Anfang der 60er Jahre oder?
Das war ja früher.
Früher?
Früher, ja. Also wenn ich 14, 15 Jahre, naja. Naja. Und jedenfalls, die Platte habe ich heute noch. Die existiert okay. Noch. Die, ja. Plattenspieler haben wir keinen gehabt. Meine Eltern haben keinen Plattenspieler gehabt. Ja. Aber die Platten haben wir gekauft.
Also von Rockmusik und E-Gitarre war damals natürlich noch weitest entfernt.
Oder dass ich mal eine Gitarre spiele, das war gar keine Idee von damals noch. Ja, interessant ist, wenn ich dann schon 14, 15 Jahre alt war, da habe ich bei meiner Großmutter gewohnt, ich war ja Schüler, Mittelschüler und da Radio, das war halt auch aktuell immer, das schon einen besseren Radio gehabt, ne? Und da ist mir aufgefallen, das Radio Luxemburg, die haben, da ist Musik gespielt und die hat man im österreichischen Rundfunk nicht gehört, ne? Eben amerikanische und eben Rockmusik schon. Und da hat mich fasziniert, das war, habe ich erst später erfahren, Jacques Perry.
Oh ja.
Sweet Little 16, also das habe ich. Das hat mich fasziniert einfach, ja. Ich habe nicht gewusst, wer das ist, aber die Musik hat mir gefallen. Und dann haben sie ja englische Musik, Cliff Richard und Shadows, das ist, die haben schon, da war die Begleitband. Die Shadows selber waren da überhaupt überhaupt nicht aktuell. Ne? Das war nur die Begleitband von ihm. Aber die Musik hat mir gefallen. Also dieser Sound von den Gitarren, das hat mich fasziniert. Und so bin ich irgendwie schon ein bisschen hinkommen in diese Richtung. Ne? Und dann habe ich ein paar Jahre später zwei Schulfreunde. Die haben beide Gitarre gespielt. Einer solistisch und der andere Rhythmusgitarre. Die haben von Duane Eddy haben sie da so Nummern gespielt. Ne? Und ja, das hat gut gelungen. Mich hat es noch immer nicht fasziniert. Und dann eines Tages habe ich ein Tonbandgerät. Wollte ich haben. Also nämlich, dass ich Sendungen vom Radio Luxemburg aufnehmen kann, dass ich mir das dann anhören kann. Nicht? Ja. Dass ich mir das speichern kann, sozusagen. Und meine Eltern haben mir ein Tonbandgerät gekauft, ein Philips Vierspurgerät. Das war eine Sensation. Hat ja kein Mensch, oder ganz wenig Leute haben sowas gehabt. Ne?
Ja.
Ja, und wie die zwei Kollegen von mir, diese Gitarrespielenden, das erfahren haben, sind sie zu mir gekommen. Wir möchten aufnehmen, nicht? Aufnehmen, nicht? Und ich war dann der Tonstudio-Meister, okay, ja, sozusagen, mit einem Mikrofon. Und die zwei haben gespielt. Und die sind fast jeden Tag gekommen. Die waren total narrisch auf das Aufnehmen, ne?
Das heißt, du selber aktiv noch gar nicht gespielt. Das ist wann kommen dann?
Ja, die Idee war dann die, dann ist mir das irgendwie ein bisschen fad geworden, immer da sitzen und die spülen und hören sie das an und sind begeistert. Und ich sitze da und ja, habe eigentlich nichts zum tun gehabt eigentlich. Ne? Kommt mir die Idee, das könnte ich da selber auch machen. Ne? Na, dann habe ich halt einmal angefangen zum die Kollegen gefragt, die zwei Burschen, wie greift man das und jenes, wie macht man Single-No-Töne, also auf den, ja, nicht nur Akkorde. Und so bin ich reingekommen in die Geschichte. Ne?
Also alles ohne Lehrer, alles ohne Lehrer, autodidaktisch, also, ja. Hören, nachprobieren, ausprobieren.
Ja, probieren, ja, richtig. Und dann ist die Idee gekommen, ich nehme auf die Akkorde, spüle den Rhythmus aufs Tonband und spiele mit der Gitarre eben den Solo-Part dazu. Ne? Eben diese typischen Duane Eddy, wirst sicher kennen. Ne?
Ja, also...
Ja, da gibt es die...
Okay, alles klar. Ja.
Ja, und der Highlight von diesen Duane Eddy-Nummern war dieses... Shazam hat das geheißen.
Ja,
das hat mich flach gemacht. Das war wirklich ein Wahnsinn.
Cool.
Das habe ich dann, wie gesagt, den Rhythmus aufgenommen auf Tonband und dazu gespielt. Ne?
Ja.
Ja, so hat sich das entwickelt. Ne? So bin ich zum Gitarrespielen gekommen.
Ja. Weißt du noch, was deine erste Gitarre war, die du gehabt hast?
Ja, das war ganz eine billige, sogenannte Wandergitarre.
Eine Wandergitarre, ja.
Ja, das war meine erste Gitarre, auf die ich probiert habe und auch immer auch aufgenommen habe. Natürlich war jetzt die Frage interessant, ist ja E-Gitarre natürlich. Ne? Meine Eltern haben mir den nicht gekauft. Ne? Das war jetzt teuer, damals hat es gekostet so ungefähr zwischen 3.000 und 4.000 Schilling.
Ja.
Wenn man heute nachdenkt, ist
Wo hätte man zu dem damaligen Zeitpunkt in der Steiermark oder in Graz überhaupt sowas kaufen können? Hat es die Häuser, die also dann lang bekannt waren, wie Starnberg oder Nettwitt, hat es schon gegeben?
Ja, die hat es schon gegeben.
Ah, die hat es schon gegeben, okay.
Chef, die hat es gegeben, ja. Kann mich erinnern, da habe ich damals habe ich nicht gedacht auf einen tollen Klang oder keine Ahnung von Marken.
Ja.
Aber da war eine Gitarre in Blau gehalten, also in einem blauen Korpus. Der hat mich so fasziniert, der hätte ich gern gehabt. Das war nur ein Wunsch halt. Ne? Na, jedenfalls bin ich dann, wie alt war ich da? Da war ich schon 17 Jahre. Also da habe ich in Deutschland gearbeitet, als Ferialarbeit hat das geheißen. Da habe ich in einer Glasfabrik gearbeitet, als Schichtarbeiter.
Ja.
Und mit dem Geld habe ich meine erste E-Gitarre gekauft. Dann.
Was war das für eine?
Das war eine Höfner.
Eine Höfner.
Höfner-Gitarre, okay. Ja. Eine weiße Höfner-Gitarre. Genau. Ja, das war natürlich herrlich für mich. So, jetzt die nächste Frage war ja, E-Gitarre braucht einen Verstärker, nicht?
Braucht einen Verstärker, ja.
Und ja, das haben wir nicht und das Geld schon gar nicht für solche Sachen. Da habe ich umgebaut, ein paar Stecker umgelötet und habe beim Radio daheim, da haben wir schon ein bisschen einen größeren Radio gehabt, habe ich das den praktisch beim Platten, Schallplatteneingang, habe ich meine Gitarre angesteckt, ja. Das hat funktioniert.
Ja.
Das hat klasse gelungen. Und so habe ich praktisch jetzt aufnehmen können, also Rhythmusgitarre aufs Tonband und dazu spielen, ja, nicht? Also ich war praktisch eine Band schon.
Ja.
Ja, kann man eigentlich sagen, ne? Und so habe ich eigentlich zum Üben und zum Lernen angefangen, ne?
Ja.
Immer mehr Griffe und immer mehr Fingersätze und so hat sich das entwickelt.
Wo hast du das hergenommen, das Wissen? Hat es da Bücher gegeben zum damaligen Zeitpunkt schon, die man sich kaufen hat können? So Griffbücher und Akkordtabellen?
Ja, da hat es so Taschenbücher gegeben, zum Beispiel, da ist als Titel gestanden 1000 Griffe.
Ja, 1000 Griffe.
Und dann ein eigenes Bucherwerk gehabt mit Fingersätzen. Ne?
Ja.
Also, dass man einmal Tonleiter spielen kann.
Okay, ja.
Also das habe ich mir alles angeeignet und das habe ich auch verstanden ziemlich schnell. Und auch, dass das leicht ist eigentlich, wenn man Tonort wechselt von einem Halbton hin höher, dass man da nur verschieben braucht, nicht?
Ja.
Das habe ich alles, das hat alles funktioniert, ne?
Das ist sehr, sehr praktisch bei der Gitarre, ja, dass man das einfach so machen kann.
Schwer war dann zum Beispiel, wie dann so eben Stücke von wie die Shaders schon aktuell waren. Habe ich ja gehört, nicht? Welche, die Klänge von den Akkorden, aber wo die sind auf der Gitarre, das habe ich nicht gewusst. Die habe ich dann suchen müssen.
Ja.
Dann mühsam von einem Bund zum anderen, bis ich gemerkt habe, aha, das stimmt jetzt, das ist der richtige Akkord. Ne?
Aber vom Gehörtraining ist das wahrscheinlich eine ziemlich gute Schule, wenn man das über Jahre und Jahrzehnte macht, dass man sich Dinge so runterhört und dann, man kriegt ja so den, man weiß ja dann den Charakter von einem Akkord. Nicht? Man weiß ja, ein G-Dur-Akkord, der klingt so, weil der D und D Charakteristik hat, das brennt sie dann ja richtig ein in jemanden. Vor allem, wenn man natürlich jung und sehr gierig ist, noch das besser zu lernen. Wie ist es dann weitergegangen? Wie ist es aus dem ambitionierten Nachwuchsmusiker Gerhard Fuchs dann eigentlich ein Profi geworden?
Ja, das war so. Ich habe dann durch diese zwei Burschen da, die da mich also praktisch angeleitet haben zum Gitarrespielen, bin ich dann in eine Band eingestiegen, in Weiz, weil ich war in Weiz zu Hause.
Aha, ne?
Da haben sie mich dann eingeladen, und haben wir geprobt und Auftritte gehabt. Werde nie vergessen, der erste Auftritt, das war da war ich wirklich nervös, also furchtbar, da war ich total fertig. Erste Auftritt auf einer Bühne oben und dann eine Gage war Frankfurter und ein Semmel und ein Bier, ein Glas Bier. Und 20 Schilling. 20 Schilling. Das war meine erste Gage.
Das war schon was, ne?
Ja. Also. Ja, und wie gesagt, dann bin ich zum Bundesheer gekommen. Und dann bin ich nach Klagenfurt gekommen und dann war das mit der Band aus. Nicht? Also ich habe müssen aussteigen, ist klar, ich bin ja nicht mehr in Weiz gewesen. Und in Klagenfurt natürlich wieder Gitarre und wieder ein Freund, ein Kamerad sozusagen, ein Bundesheer-Kollege, der hat auch Gitarre gespielt und gut gesungen. Ne? Also ich hab eigentlich gar nichts gesungen. Ne? Mir hat das nicht interessiert, Sänger. Und der hat gut gesungen. Ja, und dann, wie es ergibt, ne? Wir haben uns befreundet und haben zusammen gespielt. In der Kaserne und uns im und natürlich Klagenfurt im Sommer, riesen Trara um den Wörthersee, unheimlich viele Lokale und in fast jedem Lokal hat eine Band gespielt.
Ah, ja.
Aus England, also ganz und tolle Sachen. Ja. Unter anderem war die Bambis haben gespielt. Ich weiß nicht, wie sagt das?
Die Bambis waren ja schon legendär. Nicht?
Ja, die haben ein eigenes Lokal gehabt, ja. Sogar dort. Und ja, so sind wir herumgezogen und haben erfahren, da gibt's eben eine Wiener Band, die sich auflöst. Die waren zerstritten.
Ja.
Das waren fünf Mann. Und ja, die hören auf. Aber die haben Aufträge gehabt in Deutschland. Schon im Vorhinein. Aufträge zum Spielen, nicht?
Mhm.
Aber die haben sie aufgelöst, ne? Und wie sie es ergeben hat, haben wir das erfahren und haben gefragt, ja, wir könnten einsteigen, also wir spielen auch, ne? Also, ob das ginge. Wir haben halt ein Probespiel gehabt, ne?
Ja.
Das hat dann gepasst, ja. Und also das waren wir dann zu fünft und so bin ich Profimusiker geworden. Ne?
Über Tanzmusik, klassische Tanzmusik.
Ja. Und damals war aktuell halt Beatles-Nummern.
Ja.
Rauf und runter und Stones, das war ja total aktuell, ne?
Ja, also wir reden jetzt so Mitte der 60er Jahre.
Ja, ja,
so.
Richtig.
Okay,
ja,
okay.
Ja, Anfang der 60er war das, ja. Und da habe ich 3 Jahre gespielt, ne? Also,
ja, ja.
Kann man sagen, täglich haben wir gespielt, ne? Wir haben da nur einmal im Jahr haben wir einen Monat Urlaub gemacht, ne? Das war über Weihnachten war das.
Mhm.
Und Silvester haben wir immer gespielt schon wieder, ja. Und das war natürlich, ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Das war jeden Tag bis zu 8 Stunden haben wir gespielt. Also wie ein normaler Job, ne?
Ja.
Da haben wir gespielt vom Abends weg bis in der Früh halt, ne?
Da müssen ja tausende von Songs zusammenkommen sein, die man so im Laufe der Zeit gespielt hat. Oder war das Repertoire eher so immer gleich?
Nein, wir haben immer neue Sachen. Wir waren ganz gierig drauf. Wir haben immer schon gehört, man kocht schon irgendwo. Jetzt kommen dann schon wieder neue Beatles-Platten rausgekommen.
Ah, ja.
Und müssen wir sofort einlernen.
Ja.
Das war sehr, sehr gefragt, die Sachen. Ne?
Was war da von den Beatles zum Beispiel so ein Stück, das du ganz besonders gern gespielt habt? Oder das ihr ganz besonders gern gespielt habt?
Ja, alles. Kann ich nicht sagen. Irgendein Eight Days a Week angefangen über
8 Days a Week, ja.
Ja, oder Day Trip, ja, alles halt. Wir haben wirklich alle Sachen gespielt, ja. Aber Programm war Beach Boys. Das war uns.
Okay.
Das war super. Das haben wir auch gut gemacht. Ja.
Mhm.
Da war ich wieder derjenige, der heute halt die Stimmen müssen, außer glätzeln hat müssen. Und dann jeden Song gesagt, du musst die und die Stimme muss bleiben, du darfst nicht wechseln. Das war furchtbar schwer, ne?
Ja.
Es ist ja furchtbar schwer, das auszuhören, ne?
Ja, weil sie natürlich auch sehr gute Sänger waren, die Beach Boys.
Ja.
Also beim Chorgesang war ja großartig.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ja.
Das war unser, das haben wir wirklich super gemacht, diese Beach Boys Sache. Ja, und sonst halt, was halt aktuell war, an Hits, haben wir alles gespielt eigentlich, ne? Also keine Schnulzen Musik nicht, also das haben wir nicht gemacht.
Was wäre das so gewesen, so Schnulzen Musik?
Ja, man wäre gefragt, aber uns war es nicht, da waren wir zu jung noch, glaube ich, ne?
Ja.
Da mehr schon auf Rockmusik in die Richtung fahren, ne?
Ja.
Aber richtige Rockmusik haben wir nicht gemacht mit der Band, mit der ich da eben 3 Jahre gespielt habe.
Die hat sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich geben, in gewisser Weise.
Da waren viele aus England, waren viele Rockbands in Deutschland und die haben viel gespielt, ja, die ich gar nicht gekannt habe. Wie gesagt, und dann ist mir immer aufgefallen, was da Gitarristen dabei waren, die haben da gespielt, Sachen, wo ich noch träumen habe können.
Ja.
Die haben da, zum Beispiel, dass man auf der Gitarre irrsinnig ganz oben hoch spielt, das war mir unbekannt.
Ja,
bis zum 7. Bund, dann war schon Schluss dann irgendwie, solistisch. Und die haben gespielt in den höchsten Lagen. Und dann mit diese Abzüge, Aufschläge, wie wir von der Gitarre.
Ja, so Hammer-ons und Pull-offs und so.
Das habe ich alles nicht. Ich bin immer gesehen, die machen irgendwas mit den Fingern, aber was genau, das und da ist mir die Idee gekommen, ich möcht Gitarre lernen.
Ja, also du warst schon Profimusiker.
Ja, richtig. Ja.
Und hast gesagt, so, jetzt möchte ich das eigentlich richtig lernen.
Das ist
ne?
ja. Mhm.
Na, du hast überhaupt zu dem Zeitpunkt nicht Noten lesen können?
Gar nichts. Ne?
Okay.
Überhaupt nichts.
Ja.
nur noch Gehör halt. Ja. Also. Und ja, das ist mir die Idee. Und dann hat man das mit der Band auch schon schwierig, mit den Leuten. Also, weißt du, wenn du jahrelang zusammen lebst und zusammen wohnst, hat es Probleme gegeben und das hat mir gedacht, auf die Dauer, wie lange soll ich das machen? So, ist ja unmöglich. Nicht?
Also, ja.
Vor allem ist ja ein richtiges Zigeunerleben eigentlich. Nicht? Von alle Monate woanders, wo man woanders.
Ja, ja, ja.
Und das mit der Idee gekommen, ich möchte das lernen. Einfach Gitarre spielen und natürlich dann wieder weiterspielen. Nicht? Das war schon mal. Also, dass ich Lehrer, die Absicht habe ich nie gehabt. Nicht? Das wollte ich nicht machen. Ne?
Ja.
Ich wollte nur Gitarre lernen und dann wieder spielen halt. Aber Glas halt. Und da meine Mutter hat mich, da war ich in Deutschland, meine Mutter hat mich angemeldet auf der Musikhochschule. Damals hat es Akademie geheißen. Akademie für Musik und darstellende Kunst. Ja, die hat mich gedacht, das mache ich. Sie meldet mich an zur Aufnahmeprüfung. Ne? Und jetzt war ich noch in Deutschland. Aber ich war schon fixiert, dass ich heimkommen konnte. Das war schon eine ausgemachte Sache. Jetzt die Frage Aufnahmeprüfung. Das habe ich schon gewusst. Klassische Gitarre, null Ahnung. Ich weiß überhaupt nichts, was das ist. Ich habe mir schon Schallplatten gekauft und habe mir gekauft und hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Da war eben vom Segovia angefangen. Da waren Sachen, die haben mich einfach fasziniert. Ja, ja aber nur, wie geht das? Ne? Also, so, jetzt habe ich zwei Monate hab ich Zeit gehabt bis zu dieser Aufnahmeprüfung. Die war Anfang Oktober. Und wie ich zu Hause war, habe ich mir organisiert, dass eine Lehrerin, die hat studiert, eben klassische Gitarre, und da habe ich ein paar Stunden genommen bei ihr. Ne? Ja, und da hat sie mir gezeigt, wie mit dem Finger, wie das funktioniert. Das war Wahnsinn. Und da habe ich mit Mühe und Not zwei Etüden habe ich mir eingelernt.
Ja.
Also die hat sie mir gezeigt und dann gesagt, die muss ich spielen halt. Ne? So, sonst geht nichts, aber die zwei müssen gehen. Ja,
so Giuliani oder so. Nein, oder
so, so. So Opus 60. Aber und ja, das ist mühsam gegangen und es hat auch richtig gelungen. Ich meine, das Gefühl habe ich schon gehabt. Und mir hat es auch gefallen eigentlich. Ne? Und das ist mir dann gelungen. Ich habe wirklich die Aufnahmeprüfung geschafft. Nicht? Mit diesen zwei Etüden habe ich vorgespielt und die Lehrerin, die mir das beigebracht hat, die habe ich noch ein paar Jahre getroffen, einmal im Autobus. Ja, und hallo, nicht? Wenn man trifft sich. Und da hat sie mir erklärt, sie hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, das hat sie mir so gesagt, weil das eben so wenig war. Nicht? Ja. Aber es hat alles gestimmt und das war entscheidend, halt, dass der Rhythmus passt hat und die richtigen Töne halt auch natürlich. Ja.
Also das ist ja unvorstellbar aus heutiger Sicht eigentlich. Ja, also kommen ja, wer heutzutage irgendwie eine Aufnahmeprüfung auf der Hochschule macht, der ist ja schon ziemlich fertig als Musiker, nicht eigentlich.
Ja, ich mache, also ich könnte die Aufnahmeprüfung nicht machen. Nein, schon. Nein, das ging ja nicht. Ne?
Na, spannend. Und das dann war diese Weiche einmal gestellt und dann, wenn man dann einmal drinnen ist, dann hat man eh genug Programm wahrscheinlich.
Ja, jetzt habe ich natürlich eben die klassische Gitarre und da war natürlich eine neue Katastrophe. Eine Professorin habe ich gehabt als Lehrerin, die hat gleich festgestellt, in der ersten Stunde bei ihr, ich kann nicht Noten lesen. Ne?
ja, das war das kann man dann nicht mehr verbergen. Ne?
Jetzt hat sie gesagt, ja, aber was braucht man jetzt? Ne? Also, sie hat gesagt, wir haben ein Programm, wir müssen pro Semester das und das machen. Ne? Und die war da beinhart. Und das war einfach fast nicht zu machen. Ne? Ich kann ja plötzlich innerhalb von ein, zwei Monaten perfekt Noten spielen. Das ist nicht gegangen.
Ja.
Mhm. Du wolltest tatsächlich wieder aufhören, in den Weihnachtsferien, aber das habe ich mir dann doch überlegt. Nicht? Da habe ich noch einen Kollegen gehabt, der hat einen guten Tipp gegeben, der gesagt, du kauf da beim Bock am Hauptplatz, kauf da so einen Stoß Noten, aber nur leichtestes Material, also in so auf Niveau von Kinderliedern, und das spiel in en masse durch, einfach durchspielen. Mhm. Das habe ich gemacht. Ne? Mhm. Da bin ich wirklich, ist das flott gegangen, das Noten, da habe ich sogar spielen können, ohne dass ich mir herschaue.
Ja.
Sehr mühsam, dass du immer hin und her schauen musst. Ne?
Ja.
Das war ein super Tipp, war das, ja.
Ja.
Ja, und dann habe ich das gemacht und nebenbei habe ich auch Band gespielt, auch in Weiz.
Also das hast du nach wie vor weitergemacht,
das weitergemacht
parallel zur Hochschulausbildung.
Ja, ja. Mhm. Da habe ich Band gespielt und da bin ich dann zur Rockmusik gekommen, also mit dem Messengers hat die Band geheißen, das war wirklich eine hochkarätige Band, war das mit Bläser, also schon Richtung Jazz war das.
Ja.
Und das war, da habe ich am meisten gelernt auf der E-Gitarre. Mhm. Weil da war ich unter Zugzwang eigentlich, ne?
Ja, klar.
Die haben gespielt und ich habe da müssen mithalten, ne?
Ja.
Mhm. Da habe ich mich reingekämpft halt so richtig, ne? Das war das im Messengers Band. Und ein Jahr später, die haben sich auch aufgelöst, war Streiterei und so weiter. Da bin ich bitte so Magic Band dann eingestiegen. Ne?
Okay, also das war Magic 69, oder?
Ja.
Und das, da war der Gitarrist ist weggegangen und du bist dann nachgefolgt, oder wie war das?
Ja, ja, die haben eine neue Band haben die gegründet. Die waren alles Fürstenfelder, waren das, ja. Da war der Steinbecker dabei, Maschun, haben sie sich genannt.
War nicht der Günther Dimischl, der ist ja aus Fürstenfeld, oder?
Ja.
Ja,
der war der Sänger von der Magic 69.
Achso, der war der Sänger.
Das war der Sänger, ja. Und Begleitgitarrist. Und der Bukowski war der Schlagzeuger.
Der Schlagzeuger?
Das war der Schlagzeuger.
Okay, das habe ich nicht gewusst, dass der Schlagzeug gespielt hat. Okay.
Der hat gut Schlagzeug gespielt, ja.
Ja. Also da sind wir jetzt schon mittendrin in den Anfängen des, was man später dann Austropop vielleicht genannt hat, nicht? Also Dimischl, Steinbecker als STS und Boris Bukowski ist dann sehr bekannt worden, österreichweit eigentlich. Nicht? Und das war so Magic 69, waren die Anfänge von...
Das ist ja richtig, ja. Mhm. Das hat, da habe ich 3 Jahre mitgespielt. Ne? 3 Jahre war das, ja, das dauert. Und dann auch typisch Band halt Streiter. Ja, der Grund war eigentlich, die wollten da auf einmal mit mir Schallplatten gemacht. Das war ein Murz, Schallplatte, also war eine Sensation. Jetzt wären wir Profi-Musiker, also mir gibt's keinen Beruf mehr.
Ja.
Und da waren zwei Leute, der Bassist und ich, waren berufstätig. Ich war schon Lehrer damals.
Ja.
Und der Bassist war ein Handelsvertreter. Und die anderen haben nichts gemacht, ne?
Mhm.
Ich habe gesagt, ja, du, wir tun jetzt alle nur mehr spielen, ne? Also es gibt nichts mehr Arbeit. Ja. So ist der Streit entstanden.
Ja, okay, ja. Weil ja, es war schon wahrscheinlich ein gesellschaftlicher Druck damals halt auch, nicht, wenn man gesagt hat, man ist Musiker, dass man dann wahrscheinlich von der älteren Generation gehört hat, ja, schön, und was machst du beruflich?
Ja, ja, völlig.
Das war ja irgendwie nicht, vor allem in so einer Ecke, in so einer Rock-Popmusik-Ecke, ne? Das kann ja kein Beruf sein, ne?
Ja, stimmt, ja. Mhm. Na, und dann war es so, hab ich gesagt, ja, du, ich höre sicher nicht auf, ich höre deswegen nicht auf. Heute lacht man drüber, nicht? Wäre kein Problem gewesen, dass man da nebenbei einen Beruf halt hat.
Ja.
Und dann ist der statt mit der Musenbichler eingestiegen, ne?
Der Robby Musenbichler.
Robby Musenbichler war mein Nachfolger dann.
Okay.
Der Magic 69.
Ja. Der ja, wirklich sehr bekannt worden ist. Das, die haben ja dann ja in Deutschland eine Band gehabt, die hat glaube ich Tokio geheißen, wenn ich mich richtig erinnere. Und Musenbichler hat ja dann bei Reinhard Fendrich gespielt und ist wirklich ein Shredder gewesen. Also ich meine, ein sehr guter, versierter Gitarrist. Okay.
Das war gut, ja, richtig. Ja, ja, und dann habe ich praktisch dann nachher bei eben mit dem Bassisten von Magic 69, der hat eine neue Band gegründet, da bin ich auch eingestiegen. Das hat auch gedauert, 1-2 Jahre. Aber es war nichts Aufregendes eigentlich. Ne?
Ja. Wie hast du die Zeit damals erlebt? War das so eine Aufbruchsstimmung? War das irgendwie so, mal gewusst, bah, es ist die Art von Musik, das ist jetzt was ganz was Neues, das gibt's nicht und wir sind da vorn dabei. Aber was war das für eine Stimmung damals, so Anfang der 70er Jahre?
Ja, sicherlich. Ich meine, den Wunsch haben ja eh alle Musiker, nicht? Dass man irgendwie berühmt wird, halt, nicht? Dass man rauskommt. Und das hat halt in Österreich, ist das ein Mutzer Problem mit Rockmusik überhaupt, nicht? Da reißt gar nichts eigentlich.
Ja, ist.
Mit Austropop, das war eine andere Geschichte wieder, nicht? Das war erfolgreich, nicht? Aber das hat mir nichts gegeben, ne? Also.
Okay.
Man, witzig war ja das mit SDS, das war ja ein totaler Zufall, war das. Mhm. Ich habe das ja erlebt, wie das entstanden ist überhaupt.
Okay, jetzt.
Da haben wir einen Proberaum gehabt und da sind immer Musiker gekommen, auch zuhören, was die neugierig und was machen die. War immer lustig, nicht? Und da war ja der Steinbecker, hat gespielt mit dem, wie heißt der jetzt da von ERV, der Spitzer?
Ah, okay.
Die haben eine Band gehabt. Ja.
Ja.
Da war er der Sänger. Der Dimischl war, der war, na, da war ich schon weg. Da war ich schon weg von Magic 16. Der Dimischl hat sogar bei Opus mitgespielt. Ja.
Okay.
Mhm. Und der Schiffkowitz, der war frei, der hat zu der Zeit mit niemandem gespielt. Aber die sind hingekommen oft. Zuhören, wie wir geprobt haben.
Ja.
Da sind wir oft haben wir dann ins Wirtshaus gegangen oder Pause gemacht haben. Und das sind dort sitzen geblieben. Und dann irgendwann haben sie auf einmal alle drei die Gitarren gehabt. Ne?
Okay.
Sitzen zusammen und singen Beatles wieder. Ne?
Ja.
Und alle drei von SDS waren ja Solosänger. Ne?
Ja.
Und die haben alles drauf gehabt, die ganzen Texte und so, die haben, jeder hat gewusst, wie was geht. Und da sitzen sie zusammen und spielen Beatles-Lieder. Werde ich nie vergessen.
Die Geburtsstunde von
das
SDS.
Das ist die Geburtsstunde, ja.
Großartig. Richtig. Alle drei großartige Sänger, ne?
Ja. Und vor allem haben sie die Nummern kennt alle, ja. Ne? Den ja. Texte sowieso.
Ja.
Und da haben sie gesungen und gespielt, voller Freude, kann mich erinnern.
Hast du da irgendwie, wenn du das so erzählst und jetzt Revue passieren lässt, hast du da irgendwie gemerkt, die werden vielleicht, da wird wirklich was mit denen, die kommen groß raus, hat man das irgendwie gespürt?
Nein.
Oder war das eher so, ja, das sind halt drei Freunde, die
ja,
zusammen spielen und
so,
singen, nicht?
Mhm. So verstanden. Und das habe ich mir gedacht, aber da war halt irgendeiner, hat den Funken halt gehabt. Und ich so, pass auf, morgen, nehme ich an, ich weiß es, das weiß ich nicht genau, ja. Nicht, aber so wird es gewesen sein, ne?
Ja. Ich habe eingangs erwähnt, du hast in der Vorgruppe vom Joe Zawinul gespielt.
Ja,
einmal,
ja, irgendwie.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war Hammer. Das war mit dieser Messengers Band. Ja.
Ah, okay, aus Weiz.
Nein, das war diese ja, mit dem Bläsern.
Ah, okay, mit den Bläsern, ja.
Da waren hochgradige Leute dabei. Ich weiß nicht, ob du Namen kennst von Leszek Sadlo.
Sagt mir jetzt nichts, ne?
Das war Pole, die waren alle auf der Jazz-Akademie, haben
ja,
die.
Ja.
Und wollten aber Rock spielen und da bin ich halt dabei gewesen. Das war wirklich Hammer, ja. Und das mit dem Zawinul war, wir waren eine sehr gefragte Band in Graz und da haben sie uns eingeladen.
Ja.
Als Vorgruppen zu spielen, und zwar Schulschlusskonzert, hat das geheißen. Am Schlossberg.
Ja, war das so 80er Jahr, oder?
Ja,
oder,
richtig, ja. Nein, früher.
Früher?
War schon früher. Schulschlusskonzert und wir halt die Vorgruppe und
cool.
Savinol halt dann als, das war Wahnsinn.
Also der war schon ein richtiger Star damals,
ja. Sicher, halt, ja.
Der war das schon zu Weathery? Zeiten oder?
Das war vorher.
Aha, ja.
Obwohl, die haben wir schon geheißen. Mhm. Weathery Board. Jaco Pastorius.
Ja.
Der war da, der Bassist damals. Ja, lustig war er dann, nach der Spielerei, die haben gewohnt, Zawinul und seine Truppe haben gewohnt im Hotel Weizer.
Mhm.
Und uns haben sie, uns haben alle eingeladen zum Abendessen halt, oder nach dem Spülen halt essen. Da waren alle, die ganze Truppe dort. Und der Zawinul, der ist ja ein Wiener, ne?
Ja.
Ja. So ein lässiger Typ, ja. Der Wahnsinn. Jetzt habe ich nicht, ich gedacht, der wird da eben der große Star. Ja. Und der hat sich da ganz lässig, also super. Unglaublich, ja. Das wäre wirklich lustig. Ja. Das ist Treffen, ja.
Sehr schön. Eine Konstante in deinem Leben, du hast das ja eben mehrmals schon erwähnt, auch war eben das Unterrichten, das du eigentlich schon recht früh auch gemacht hast. Zunächst, glaube ich, an der Musikschule in Hartberg.
Ja, da habe ich und, angefangen, richtig.
Ja. Und dann warst du über 30 Jahre lang Lehrer am Konservatorium in Graz. Wie ist es dazu gekommen eigentlich?
Ja, das war, wie gesagt, das war im zweiten Studienjahr, sagte meine Frau Professor, da gäbe es eine Möglichkeit, ich könnte in Hartberg ein paar Stunden Unterricht geben. Ne? Und da habe ich gedacht, zuerst habe ich gedacht, ach, Lehrer will ich, das interessiert mich.
Hat dich nicht interessiert, ne?
Nein. Ja. Aber dann habe ich gedacht, ein bisschen Geld ist auch. Und ich habe gesagt, ja, Schule könnte, also nur einen Tag in der Woche, einen Nachmittag halt in der Musikschulunterricht. Die suchen einen Lehrer, ne? Irgendwer hat aufgehört. Und dann habe ich das überlegt und gedacht, ja, mache ich das. Ja, wir haben eine schöne Aufgabe auch, nicht?
Ja.
Und bin ich halt von Weiz noch einmal in der Woche nach Hartberg gefahren und habe unterrichtet. Und dann ist aus dem einen Tag, sind halt auf einmal drei Tage geworden. Ne? Sind Schüler, sind gekommen. Ne? Und mir hat mir irgendwie gefallen, mir hat das taugt. Ne? Kinder unterrichten. War peinliche Situationen, hat es auch gegeben. Da waren zwei Mädchen, die haben schon länger Gitarre gespielt und vor allem länger als wie ich. Ne? Okay. Ja, die haben schon ziemlich viel Sachen drauf gehabt und die haben das ja schnell heraus gehabt, das ist eigentlich nicht viel kaum.
Okay.
Da bin ich gleich umgestiegen und haben wir Akkorde gespielt. Ne? Das war mein Metier.
Ja,
ne?
Ja.
Und das hat denen aber auch gefallen. Ne?
Mhm.
Dann haben wir Rhythmusgitarre gespielt, mehr oder weniger, also und die anderen Sachen haben wir beiseite geschoben. Halt, ne?
Aber das heißt, war das schon, zu dem Zeitpunkt hast du die Hochschule schon abgeschlossen?
Ja.
Also absolut, oder warst du noch im Studium?
Ja, da war ich Student, ja.
Okay, ja.
Mhm. Und dann habe ich unterrichtet, auch in Hartberg, Borg hat sich die Schule geheißen, also da auch kein Gitarrlehrer und da haben wir halt auch, und da haben wir auch reingekämpft. Geld habe ich auch gebraucht, da war ich frisch verheiratet.
Freilich, ja.
Und du Geld brauchst. Und dann habe ich dort 140 Schüler gehabt.
Wow.
Ja, 140 Schüler. Wow. In Gruppenunterricht, nicht alles.
Mhm.
Wahnsinnig viele Leute, mindestens 10, 15 Leute in einer Stunde immer. Ne? Und dann kannst du dir vorstellen, wie ich da gelernt habe, Gitarre stimmen. Ne? das war Wahnsinn, ja. Ja, und dort habe ich unterrichtet, eben wie man halt uns das zeigt tun ist auf der Hochschule. Ne?
Ja, also so richtig mit fachdidaktischem Gerüst und Musik.
Wechselschlag.
PIMA und
so. Ja, sicher. Und dann merke ich noch 2-3 Wochen, dass die Gesichter immer länger werden von den Schülern. Die werden immer länger.
Okay.
Ne? Das taugt denen auch nichts. Ne? Ich möchte ja das gut umbringen. Ne? Was mache ich jetzt? Ne? Da habe ich sofort abgebrochen, die Geschichte, und habe immer auch wieder Akkorde.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Ja. Ja,
die waren nur mehr begeistert,
ja,
alle.
Ja.
Wenn eine große Pause war in der Schule, halt, eine große Pause, hast du gehört, dort Gitarre spielen und dort spielt wer, weißt du, das hat einem gefallen. Und genau das war dann die Grundidee, dass ich im Konservatorium dann später gesagt habe, das wäre wichtig, dass man das da auch so macht, ne?
Das ist ja das Schöne bei der Gitarre, dass man mit den Akkorden, dass man so schnell eigentlich was zusammenbringt, dass so schnell was
richtig,
rauskommt. Und das ist halt auch früher, da ist man nicht gleich so eingestiegen. Nicht? Da hat man zuerst, weiß nicht, ein halbes Jahr lang immer nur leere Saiten gespielt und dann hat man vielleicht das Karl Friesnecks Schule der Gitarre, oder wie das geheißen hat, glaube ich.
Ja, also
ich habe auch früh zum Gitarrespielen angefangen und ich habe eine ganz nette Lehrerin gehabt, meine erste Lehrerin, die mir schon früh so Akkorde erzeugt hat.
Ja.
Und das war einfach, ja, wow, nicht? Wenn das dann so rauskommt.
Ja. Nicht? Das ist sicherlich,
aber ich habe später dann auch sehr, sehr viel Klassik gespielt, auch am Konservatorium. Ich bin jahrelang an deinem Zimmer vorbeigegangen, ohne dass ich gewusst habe, wer du bist. Ne? Ja, und da sind wir eben mitten im Konservatorium eigentlich eben. Wie bist du dann zum Konservatorium gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Es hat wieder meine Frau Professor gemacht, die hat das immer eingefädelt. Das ist so, ja, da war Nachfrage nach Gitarrenlehrern am Konservatorium. Und ja, da habe ich aber schon abgeschlossen gehabt. Ja.
Ja.
Da habe ich schon abgeschlossen gehabt, die Hochschule. Ja, und sie hat sich mal gefragt, ob ich das mache. Ne? Da habe ich gesagt, ja, sofort. Ne? Konservatorium. Auch nur einmal probeweise, auch nur einen Tag einmal, kann mich erinnern. Ja, und so hat sich das entwickelt halt. Ne? Ja. Und dann, also nur klassische Gitarre halt, also was anderes, hat nicht sein dürfen.
Ne? Ja.
Und nach etlichen Jahren komme ich eben drauf, dass halt vor allem junge Buben halt, da war ein Glas, wie geht das? Da spielt einer, der Erich Clapton. Das war für mich nichts Neues, ne? Ich habe ja selber gespielt, diese Sachen mit den Bands, ne?
Ja.
Ja, wir hat da erklärt und gesagt, ja, klasse und super. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ja, nimm mit der E-Gitarre in die Gitarrstunde. Ne?
Ja.
Und so hat es angefangen, dass ich mit E-Gitarre eben auch zum Unterrichten angefangen habe.
War gar nicht gern gesehen damals, ja,
das
oder?
Das war ein Schandfleck für die Schule, und da mit E-Gitarre. Ja. Also teuflische, da hat es ja Leid gegeben, also Lehrer, man glaubt es nicht. Ne?
Unglaublich, ja.
Und dann war eigentlich mein Wegbereiter in die Richtung, war mein Direktor in der Schule, das war der Berndoller. Der war selber Jazzmusiker. Ja. Und der hat ein Verständnis gehabt. Er hat gesagt, ja, du, mach. Und dann hat er gesagt, du, nimm mit deine Schüler und die sollen spielen. Ja, und dann haben wir auf einmal angefordert, einen Verstärker brauche ich zum Unterricht. Ja, E-Gitarre ohne Verstärker geht nicht gut. Und so hat sich das entwickelt. Ja.
Was hast du denn für einen Verstärker gekriegt? Im Landeseigentum?
Ja, was war denn das? Ein Piwi.
Ein Piwi?
Piwi, verstärkt.
Das ist eine ziemliche Rockröhre eigentlich.
Ja, richtig. Ja. Ja, das war auf einmal in der Schule ein Verstärker. Ne? Das war...
ja.
Ja. Und naja, das ist dann so weitergegangen und dann habe ich mir das ausgeweitet und da hat es dann... habe ich eine Vorspielstunde gemacht. Wir alle Jahre haben wir Vorspielstunden gehabt, mehrere, aber nur klassisch halt alles.
Ja.
Ne? Oder mit Geigen oder Querflöte und so weiter. Aber um Gottes Willen ja nicht mit E-Gitarre. Ne? Mhm. Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt mit nur E-Gitarre eine Vorspielstunde. Und da habe ich zwei Gruppen gehabt. Das waren Buben, die waren also zwei Gitarren. Was haben wir da gehabt? Ja, und dann haben wir einen Kontrabass haben wir eingeladen.
Mhm.
Der hat Kontrabass, also nicht nur streichen, sondern der hat gezupft da, ja. Und ein Schlagzeug.
Ja.
Und da habe ich zwei Gruppen gehabt. Und haben wir eine Vorspielstunde gemacht und das war ein Skandal. Also, bei den Kollegen, die waren alle fertig, dass man sowas im Konservatorium sowas macht mit E-Gitarre spielen.
Ja, also völlig unverständlich aus heutiger Sicht. Ja, gell, das, ja. Aber ja, das war 80er Jahre oder?
Richtig.
Wo ja, ich meine, E-Gitarre war ja damals nicht wirklich was Neues. Das hat es ja schon gegeben. Ne? Das hat nur halt niemand unterrichtet. Ne?
Und vor allem hat das gehört. Da haben wir einen Kollegen gehabt, das ist ein Wahnsinn. Da habe ich einen Auftritt gehabt mit Magic 69 am Hauptplatz in Graz.
Ja.
Haben wir gespielt. Gesponsert von der Firma Bock, diese Buchhandlung.
Bock am Grazer Hauptplatz, bekannte Musikalien und Buchhandlung,
ja,
die es schon jetzt lange Zeit nicht mehr gibt.
Ja, stimmt, ja. Und da ist ein Kollege kommt da halt hin, zuhören, ne, so, und steht unten und deitert dann so, was denn, kann mich erinnern. Und ist da sich umgedreht und ist vorgegangen. Also das hat mir schon alles gesagt. Ne?
Ja.
So eine Stimmung war in der Schule bei uns. Ne?
Mhm.
Und wie gesagt, nach dieser Vorspielstunde, da waren Kollegen, wenn ich sie getroffen habe am Gang, die haben sie umgedreht, die sind weg. Die wollten mich nicht begegnen. Ne?
Ja.
Die haben umgedreht. Musst du dir vorstellen, so,
ja.
so ein Ding war das, wenn der Vorspielstunde. Ja, und das habe ich aber weitergeführt. Und der Höhepunkt war eben wieder dieser Bärendoller, der Direktor sagt, du, da gibt's einen Wettbewerb, einen steiermarkweiten, also alle steirischen Musikschulen haben da einen Wettbewerb für alle Instrumente und Chor und so weiter. Also.
Mhm.
Und da gibt's Preise, nicht? Also Preise. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Preise waren, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben meine zwei Gruppen den ersten Preis gemacht. Steiermarkweit.
Super.
Das war herrlich.
Ja, das ist sehr schön.
Das war wirklich ein Höhepunkt.
Das ist dann doch eine Bestätigung auch dafür, dass man den richtigen Weg gegangen ist.
Ja, richtig, ja.
Ich denke mal, das Unterrichten, also auf der klassischen Gitarre, da hat man natürlich, da hat's viel Wissen gegeben, wie man das unterrichtet und dergleichen. Aber das hat es ja bei der E-Gitarre nicht gegeben. Ne? Man hat ja, das war ja ein Instrument, das man eigentlich erst entdecken musste. Und
richtig,
vor allem die Didaktik dazu. Ne?
Ja, das ist richtig,
hast du einfach mit ausprobieren, was gut funktioniert? Oder woran hast du dich da orientiert eigentlich beim?
Ja, ich hab mir das aus das habe ich alles selber mir angeeignet. Zum Beispiel improvisieren, das ist ja um und auf, ne?
E-Gitarre.
Ja, mein Gott, wie geht das? Was macht man da?
Ja.
Ja, da habe ich das alles drauf gehabt, so die Sachen mit diesen Kirchentonorten.
Ja.
Dass man gewisse Ton, also die eigentlich nur Dur-Tonleute dann auf andere Stufen spielen.
Ja.
Das habe ich den Schülern gesagt.
Ja.
Und die haben ja eigentlich die E-Gitarre gespielt, haben schon eine Klassik-Ausbildung gehabt. Ne? Die waren nicht bei mir Klassik-Schüler.
Ja.
Und die haben Fingersätze, das haben sowas kennen.
Ja.
Und da haben halt dann gelernt, wie setzt man die ein bei einem Solospiel, ne?
Ja.
Pentatonik und das Ganze, wie das geht, dass man, wenn die Akkorde wechseln, dass du eigentlich gar nichts machen brauchst. Du brauchst nur immer die Pentatonik weiterspielen, das stimmt immer,
ja,
ne?
Das stimmt immer, ja. Das ist relativ praktisch.
Das haben wir gelernt. Ja, wir haben bei dem Wettbewerb, die haben gespielt Take 5, musst du fühlen, das ist und 5/4 Takt spielt auch nicht jeder.
Ja.
Und das haben die hingekriegt. Und dann noch ein Bossa Nova, mit dem Blue Bossa Nova, der Titel ist aber kein Bossa Nova, heißt nur so. Ein Jazz-Standard, ne?
Ja.
Was haben wir noch? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, kann gar nicht sagen. Jedenfalls so Jazz. Jessige Nummern halt so.
Ja.
Schon. Und die haben das Glas gefüllt, also auch die Solis. Und das, dadurch haben sie den ersten Preis gemacht. Schön. Ne?
Ja, super. Ja. Hat es da Schüler gegeben, die nur mit E-Gitarre angefangen haben, oder war klassische Gitarre immer die Basis?
Nein, ich habe immer klassische Gitarre, das war vordergründig auf jeden Fall.
Ja. Ist schon wichtig wahrscheinlich, dass es da
gut ist. Heute ist es sicher ganz anders. Ne?
Ja.
Das ich weiß, ja.
Also ich meine, von den großen Rock-Gitarristen spielt natürlich jeder akustische Gitarre, aber klassische Gitarre kann jetzt nicht jeder
stimmt,
spielen.
Ja,
ne? Das ist schon wieder mal ganz eigene Liga, denke ich. Also das müssen ja im Laufe der Jahrzehnte Hunderte von Schülern gewesen sein, die du da.
Ja, sicherlich.
Was sind welche gegeben, die dann selber Musiker geworden sind und
ja.
Also einer, ich meine, bekannte Musiker jetzt.
Ja, bekannt. Einer ist Profi. Das ist der Martin Morau.
Ah, der Martin Morau, ja, der sagt es noch. So ist das Fingerpicking-Profi.
Der macht das profimäßig, was ich weiß, ne?
Mhm.
Der war bei mir, der war wie alt, glaube ich, 7, 8 Jahre.
Echt, war?
Jähriger Bruder, ja.
Ja. Und lustig ist ja, der erste Gast in dem Podcast, das war der Christoph Garlick, der ja auch ein Schüler von dir war.
Ja,
und ihr habt sich beim Konzert von uns, also von Rock the Dog, auch wieder getroffen.
Richtig,
das war ja auch sehr, also, das, wie gesagt, es müssen ja wirklich wahnsinnig viele Leute gewesen sein. Ne? Das heißt, E-Gitarre zu unterrichten, ein komplett neues Feld, ein komplett neue, also ich denke mal, immer wenn ich darüber nachdenke, komme ich so auf den Gedanken, dass man ja das Instrument noch nicht so gekannt hat. Nicht? Man hat in der Musik gewusst, wie ein Schlagzeug geht, ja, vom Jazz, wie ein Bass geht, wie Klavier geht, aber E-Gitarre war ja eigentlich schon, ein komplett neues, ja, richtig, ja, neues Ding. Du hast den Eric Clapton erwähnt, ja, hat es noch andere Leute gegeben, die dich als Gitarristen jetzt stark beeindruckt haben?
Ja, Jimi Hendrix.
Ah ja.
Nie vergessen, ja, da waren ja viele Kollegen. Da habe ich in Deutschland gespielt noch. Allein das Intro von heute schon, ne? Mhm. Wie geht das? Jeder hat das ist derartig ins Ohr gewachsen.
Ja.
Der Sound und alles. Nur das sonst war ja nichts da. Ja. Aber wie geht das, ne?
Mhm.
Und das war faszinierend. Solche Sachen, die.
Was hast du für Instrumente im Laufe der Zeit gehabt? Also die erste E-Gitarre haben wir geredet, das war die
Höfner.
Die Höfner, ja. Aber dann müssen ja unglaublich viele dazugekommen sein, nicht?
Ja, dann Fender-Gitarre. Ja.
Hast du Strat oder Stratocaster?
Stratocaster habe ich jetzt auch zwei Stratocaster. Na, und meine Lieblingsgitarre war eine Burns-Gitarre.
Okay, ja.
Mhm. Die habe ich in Deutschland noch gekauft, ja.
Ja.
Die war nicht nur schön, die hat ja gut gelungen. Also, ja. Die habe ich leider dann aus Geldnotmangel habe ich die verkauft, dem Wilfried, dem Sänger.
Nein, dem Wilfried Scholz.
Wilfried Scholz,
ja. Den hast du der Ege da verkauft.
Ja. Cool. Haben wir da uns irgendwie einmal getroffen. Er hat da Unterricht genommen, Gesangsausbildung im Konservatorium.
Ja.
Und da habe ich ihn getroffen halt dort, nicht? Des Öfteren. Ja. Und irgendwas einmal zum Reden kommen, ich war wirklich am Ende, am Boden. Ich muss ein paar Instrumente verkaufen, ne?
Ja.
Und da biete ich ihm meine Burns gern, das hat mir dann so laut an, das kannst du dir nicht vorstellen. Der kennt sich heute noch reden.
Okay. So, ja, beim Wilfried war sie gut aufgehoben, nehme ich an, oder?
Ja, und der hat es dann nämlich weiter. Ich habe ihn nachgeforscht. Ich wollte sie ja wieder haben, die Zitate. Ich wollte sie ja unbedingt haben.
Ja.
Und da hat er dann mir erklärt, ja, er hat sie weiterverkauft. Er hat sie einer Wiener Tanzmusikband hat das verkauft. Ne?
Okay.
Dann habe ich da auch nachgeforscht. Ne? Mhm. Klar. Und da habe ich erfahren, die gibt es nicht mehr. Und da gibt es keine Adresse und kein Mensch weiß mehr, wer das war.
Ja.
So hat sich das erübrigt. Dann
ja.
Halt.
Leider. Ja, ich kann das gut verstehen, dass man so Instrumente wirklich einfach sehr, sehr enge Beziehungen hat. Dazu hat. Vor allem, wenn man sie lang hat. Nicht? Also ich habe da auch Gitarren, die einfach. Die mag ich nicht hergeben, obwohl ich es jetzt nicht oft spiele, aber es ist allein der Umstand, sie zu haben. Und Verstärker, was hast du da für Sachen gehabt im Laufe der Jahre?
Ja, in Deutschland, wie ich gespielt habe, über einen Fender war das.
Ja.
Fender.
Weißt du noch, welches Modell?
Das war ja der. Weiß ich nicht, wie der geheißen hat. Ne? Also ein großer Apparat war es, ein riesengroßes Ding. Nein, Namen weiß ich jetzt nicht. Ne? Und dann später halt einen Marshall-Verstärker habe ich gehabt, aber auch immer kleine Verstärker.
Also kein so ein.
Nicht den großen,
nein. So. Ja.
Und dann Bivi habe ich. Und so also, gefällt mir die. Vom Klang her, von der Wartung, alles. Das gefällt mir sehr gut, ja.
Ja. Du hast ja dann durch diese lange Zeit, wo du gespürt hast, auch die Entwicklung der Technik halt auch miterlebt und auch die Entwicklung der Pedals.
Ja.
Welche Pedals hast du gern verwendet? Und
da habe ich viel. Also das war eine Unmenge, muss ich sagen. Also da war eigentlich der verantwortlich war eben der Musenbecher.
Okay.
Der ist immer gekommen mit Tipps.
Ja.
Der hat immer gesagt, ja, das musst du kaufen. Das ist der Verzerrer, das klingt. Und ich habe es dann halt gekauft, ne? Wenn er das sagt. Und dann, ja, noch ein, zwei Wochen, dann habe ich die Schwächen gemerkt, was mir nicht gefällt. Nicht?
Ja.
Und dann habe ich es wieder irgendeinem Schüler weiterverkauft. Ich meine, so ist es immer dahin gegangen. Also, da habe ich viel Geld ausgegeben, ja? Mit dem immer wieder diese Kasteln, haben wir gesagt. Ne?
Ja, genau, Kasteln. Die Kasteln. Ja.
Kasteln,
ich kann das so gut verstehen, weil ich mache das genauso. Ja. Und ich habe Pedals, wo ich die einfach nur haben wollte. Und, ja. Und jetzt verwende ich es irgendwie nicht, aber weggeben mag ich es auch nicht. Ja. Hast du so Multi-Effekt-Sachen auch verwendet? Also es hat ja so, ab dann so in den 90er Jahren spätestens hat es ja Geräte gegeben, wo quasi alles in einem war, das Roland gebracht war, das berühmte
hab ich
damals.
Alles, hab ich sogar heute noch daheim, die Sachen. Ja. Aber nur ja, begeistert war ich nie. Muss ich echt sagen.
Ne? Ja. Also es hat irgendwie zu Beginn, hat man, aber da habe ich das Gefühl gehabt, zu Anfang der 90er Jahre, da hat man sich das gekauft und gesagt, boah, ich habe alle Effekte in einem Kastel drin. Und dann ist man erst draufgekommen, dass es gar nicht so gut klingt. Ja, nur heute sind wir natürlich technisch um einiges weiter, aber die ganzen Multi-Effekt-Sachen, Helix und
das ist ja meistens schon drinnen im Verstärker, schon eingebaut.
Die Verstärker, so habe ich einmal gehabt von Line 6. Ja. Das waren so Pioniere von diesen integrierten Verstärkern, wo diese Sachen drinnen waren, aber ich habe dann auch eigentlich angefangen, so Paddleboard mir zusammenzusteuern und das ist irgendwie auch so was ich bis heute mache. Ja.
Ja, und da bin ich echt eingefahren. Natürlich, die Idee war, der John McLaren war, ne? Der spielt wie heißt der Verstärker? Ein Mesa Boogie. Ne?
Ein Mesa Boogie,
ja. Ich muss sowas haben. Ne? Ich möchte da so einen Sound haben. Und Mesa Boogie. Und da hat es dann einen neuen gegeben, der ist angepriesen worden, Mark 5 hat der, glaube ich.
Ja, das
Mark 5. Schön teuer. Also er war, und das war der teuerste Verstärker, den ich jemals gekauft habe.
Ja.
Den hast du nicht gekriegt, aber in Linz habe ich den mit dem Auto, bin ich rausgefahren nach Linz, habe ihn abgeholt, den Verstärker. Und dann war ich so enttäuscht dann.
Okay,
Das war so ein Wundergerät. Der hat auf der Vorderseite so viel Knöpfe und Einstellungen wie hinten auch. Hinten und vorn bepflastert mit Reglern und alles. Und dann habe ich dann, eben den mein Super Sound, den ich mir vorstelle, das war unheimlich schwer, weil du so viele Möglichkeiten gehabt hast.
Ja.
Und dann gefällt dir das, das klingt jetzt gut. Und am nächsten Tag ging es schrecklich. Nächsten Tag auf einmal gefällt es dir nicht.
Und
so kommst du dann ins Grübeln, nicht? Und fängst an zum Umeinanddrehen, umeinanderschalten.
Ja.
Und dann habe ich es aufgehört. Ja. Habe ich verkauft dann.
Das ist im Gegensatz zur klassischen Gitarre, da brauchst du irgendwie ein einigermaßen gutes Instrument und gute Fingernägel und der Rest liegt in den Fingern. Aber da hast du bei der E-Gitarre gibt es jetzt schon ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten. Das klingt ja dann alles überall auch anders. Ja. Eins interessiert mich noch, da haben wir jetzt in unserem vorbereitenden Gespräch gar nicht drüber geredet. Du hast ja eben lange Jahre laut Musik auch gemacht. Hast du Probleme mit den Ohren gehabt einmal zu einem Zeitpunkt oder warst du da nicht so anfällig?
Ich habe ein einziges Mal, aber das hat mit meiner Spielerei nichts zu tun gehabt. Das war ein Konzert im Orpheum, ein Rockkonzert. Ich weiß nicht mehr, die haben so laut gespielt, dass sie nach 2 Minuten sind die Ohren zu gewesen. Und dann habe ich nichts mehr gehört.
Furchtbar. Ja.
2 Tage nichts gehört.
Furchtbar.
Das war das Einzige, aber sonst habe ich nie Probleme gehabt.
Ja, okay.
Das ist dann wieder, Gott sei Dank, ich wollte schon zum Arzt gehen, ist
ja
klar,
wenn du
nichts mehr hörst. Ne?
Ja.
Und dann ist aber zurückgeblieben, ist dann erst nach Monaten habe ich das gemerkt, wenn ich Gitarre gespielt habe, klassische Gitarre, dann hat, das wisst sicher erkennen auch, wenn er Saiten hin ist, kaputte Saiten.
Dann scheppert sie.
Ja, dann klingt da ein zweiter Ton mit.
Ja, ja.
Und da habe ich immer einen zweiten Ton gehört, wenn ich gespielt habe. Ganz wurscht, ob ich oben oder unten gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, was ist denn da los? Das ist dann aber auch weggegangen, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, Das kann ziemlich unangenehm sein, aber also ich passe da wahnsinnig auf. Also ich kann kein Konzert ohne Gehörschutz gehen. Das geht nicht. Also ich meine, Rockmusik halt nicht. Also wenn ich denke, also ich habe da auch Konzerte gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist mir mit Gehörschutz zu laut. Gell? Ja, das, ja. Aber das ist so, jeder hat so seine Achillesferse in gewisser Weise. Und bei mir ist es leider das Hören, das mir immer wieder auch Schwierigkeiten bereitet. Aber es ist wichtig, dass man halt drauf schaut und aufpasst. Kommen wir ins Heute, ins Hier und Heute. Du, Musiker und Künstler hören ja nicht auf, auch wenn sie schon im pensionsfähigen Alter sind. Ja. Was machst du heute zutage?
Also zurzeit. Momentan spiele ich bei einer Country-Band.
Ja.
Da haben wir wenigstens Aufträge. Das
super.
Das können wir jetzt spielen wir nächste Woche am Mittstädter See.
Mhm.
Und vor einer Woche waren wir in Salzburg auf einer Alm.
Ja.
Also gibt es genug Feste, diese Country-Feste. Lustig ist es.
Ja.
Und der Auftrag ist.
Ja,
es ist ein Auftrag.
Einmal Profimusiker, immer
Profimusiker. Ja, richtig.
Es gibt ja, das möchte ich auch noch erwähnen, eine Ausstellung. Mitte September, also wir nehmen den Podcast jetzt gerade Anfang September auf und Mitte September gibt es dann eine Ausstellung zur steirischen.
Am 13. September.
Am 13. Ist es, September in Fürstenfeld.
Fürstenfeld.
Ist das eine Ausstellung zur steirischen Rockmusik oder?
Ich weiß nichts Näheres. Ja. Das ist ein Museum, soll das werden.
Ein Museum. Da gibt es jemanden, der eigentlich eine unternehmerische Karriere gehabt hat, wenn ich mich recht erinnere, und dann so eine Begeisterung für die Musik oder?
Ja, stimmt. Das war der Chef, das weiß ich nicht genau, soll der Chef sein von der ehemaligen Tabakfabrik. Aha. Da hat sich ein Fürstenfeld eine Tabakfabrik Der hat das ins Leben gerufen, dieses Museum.
Super.
Das eröffnet jetzt am 13. September, richtig.
Ja, dann werden wir schauen, wie sich diese Ausstellung entwickelt und was es da alles Stories zu sehen gibt. Und werden sie auf jeden Fall auch besuchen. Wenn du heute einem jungen Menschen, der für Musik brennt und die Leidenschaft hat und auch das Talent hat und die Standhaftigkeit hat, wenn du dem einen Rat geben würdest, was würdest du ihm sagen?
Ja, du, wenn er auf den Geist hat und dann, der soll das unbedingt machen.
Soll das machen.
Ja. Für jeden Fall.
Ja. Es ist zwar wahrscheinlich heute sehr, sehr schwer geworden. Ich meine, es war wahrscheinlich damals genauso schwer.
Ja, sicherlich.
Aber
ja.
Es gibt halt da viel Konkurrenz, es machen halt viele Leute.
Ja.
Es ist halt, die Möglichkeiten sind natürlich heute gleich größer, als es damals waren. Aber ich glaube, wenn jemand dann Musik macht, der hört ja eh nicht damit auf, wenn er wirklich eine Mission hat.
Voll wichtig finde ich, ist es, was ich als Lehrer eben sagen kann, das Schlimmste, was einem Kind schon passieren kann, ist, wenn jemand sagt, du kannst das nicht.
Ja, das macht viel hin. Gell?
Das macht alles hin.
Ja.
Mhm. Da sind so viele Talente, die sind verhaut worden, Das sind also praktisch umgebracht worden, die Talente. Wenn irgendjemand sagt, du kannst das nicht, dann derjenige, der sich enttäuscht, entsetzt, nicht? Und glaubt es mal auf jeden Fall. Ne?
Ja,
wenn da wer sagt, aber du kannst das nicht, dann. Und dabei sind oft Leute, das habe ich erlebt bei Schülern, ne?
Ja.
Dass irgendwer sagt, ich habe das ja selber auch den Fehler gemacht. Ich bin ja nicht fehlerfrei, um Gott zu sagen. Ich habe am Anfang, wie ich unterrichtet habe, da habe ich irrsinnige Blödsinn gemacht, die Sicherheit. Ne?
Mhm.
Da habe ich auch gesagt, bitte, liebe Frau oder die Mutter, melden Sie das Kind ab, es hat keinen Sinn. Hinten noch betrachtet, das waren schwere Fehler. Waren das.
Ja. Das lernt man wahrscheinlich auch erst, wenn man mit der Zeit, wenn man älter wird, wenn man das vielleicht auch ein bisschen besser versteht und begreift, was da eigentlich alles passieren kann.
Ja.
Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man möglicherweise vielleicht auch nicht einmal beabsichtigt, aber an jungen Menschen so ein bisschen die Freude austreibt. Ja. Und das soll nicht sein, natürlich.
Ja, wie gesagt, erlebt habe ich eben das eben aus Erfahrung, dass ich Schüler, also wo ich wirklich gewusst habe, der Bauer, das war ein Bauer, der mag nicht. Ja. Und kaum nichts. Nicht? Also es funktioniert nicht, hört nichts. Was ist denn alles los? Ja. Mhm. Wo ich dann dem Vater gesagt habe, ja, es wäre besser, wenn er es sein lässt. Und der Bub ist einer meiner besten Schüler geworden.
Okay.
Nach Jahren. Ja. Nach Jahren erst. Ne? Auf einmal, der Vater hat mich überredet, mein Bitte, weißt du, nehmen Sie noch weiter. Ein Bittchen halt. Weißt du?
Ja.
Und du gibst das, sagst du. Okay. Ja. Und das ist einer meiner besten Schüler geworden. Nicht?
Sehr schön.
So verändert sich, ist ja klar, ein Kind ist ja im Wachstum, nicht nur im körperlichen Wachstum, sondern im geistigen auch.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Darum unbedingt weitermachen, dranbleiben, Musik hochhalten, nie aufhören damit, egal was ist.
Stimmt, ja.
Ja. Es gibt sicherlich noch einiges zu sagen, aber vielleicht ergibt es ja in einer weiteren Folge noch eine Gelegenheit, dass wir noch einmal miteinander plaudern. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier zu Gast warst. Das war ganz ein tolles Erlebnis auch für mich, das von so einem alten Hasen, wenn ich das so sagen darf,
kann man sagen,
alles auch zu hören.
Alter Fuchs.
Alter Fuchs im wahrsten Sinn des Wortes, ein alter Fuchs. Ja. Dann wünsche ich dir noch viel, viel Freude nach wie vor mit der Musik, die du machst. Alles Gute, viel Gesundheit und viel Energie und vielen lieben herzlichen Dank dafür, dass du heute zu Gast warst.
Ich sage auch danke.
Gerhard Fuchs, Dankeschön.
Schön.
So.